listening to the Where Is My Weed At Podcast.
Wir sitzen hier gerade mit dem Gründer von Franabis und ich finde das Konto echt geil, also ehrlich, aber teilweise sind die Content für mich einfach viel zu hoch, würde ich einfach sagen, wo ich sage, okay, ich muss das einfach nachgoogeln und so weiter, ne? Und erzähl mir bitte, was ist denn überhaupt, worum geht's überhaupt eigentlich in deinem Insta-Account?
Ja, in erster Linie geht's mir eigentlich um Aufklärung und erstmal das allgemein das Thema Cannabis ein bisschen mehr in der breiten Masse und in der Gesellschaft vertreten wird und dass es halt mehr ankommt und normaler gesehen wird und dass den Menschen eigentlich mal bewusst wird, was die Drogenprohibition die letzten Jahre einfach gemacht hat. Mhm. Sie hat die komplette Pflanze verboten, die in meinen Augen sehr viel verschiedene Wirkstoffe hat, die in vielen anderen Heilpflanzen und medizinischen Sachen, die... Sorry.
Alles gut.
Voll weggebläst gerade. nee, genau. Und zwar halt in voll vielen Heilkräutern oder in verschiedenen Sachen wie Salbei, wo man weiß, und auch aus Piniennadeln, wo man einfach weiß, okay, die haben den und den Nutzen. Und diese Stoffe findet man halt in verschiedenen Cannabissorten wieder. Mhm. Und das versuche ich halt so ein bisschen den Leuten zu zeigen, was für unterschiedliche Wirkstoffe es in der Cannabispflanze geht. Und was man daraus eigentlich machen kann und was jahrelang eigentlich verloren gegangen ist, weil man Studien unterdrückt hat und quasi eigentlich auch die Pflanze unterdrückt hat.
Auf jeden Fall. Und durch deinen Insta-Account, also ich weiß auf jeden Fall, dass Cannabis natürlich mehr Wirkstoffe hat als die zwei, die wir schon kennen. Aber dass es so viele ist, so wie du immer postest, das ist ja echt krass. Welche Wirkstoffe findest du, oder welche Wirkstoffe müssen die anderen deiner Meinung nach unbedingt wissen, also außer dieser THC und CBD?
Also ich glaube, dass es allgemein wichtig wird in den nächsten Jahren, auch wenn man sich mal den Freizeitmarkt in den USA anguckt, das ist ein sehr großes Thema, die ganzen Terpene, was okay. Mein erstes Thema auf meiner Seite war halt, dass es halt viel mehr in die Richtung der Terpene geht.
Und was macht die Terpene so für die?
Also es gibt unterschiedliche Terpene, zum Beispiel Limon, es wirkt stimmungsaufhellend und anregend für die Leute. Und Migräne zum Beispiel ist halt eher ein bisschen beruhigender.
Und diese Wirkstoffe, die du eben genannt hast, die gibt's auch in anderen Heilkräutern?
Genau, die gibt's in vielen verschiedenen Heilkräutern, teilweise halt auch im Obst und Gemüse. Jetzt mein letztes Thema über die Flavonoide. Mhm. Da kann man auch halt sehen, dass es halt in vielen verschiedenen Pflanzen vorhanden ist. Das sind jetzt nicht nur Heilkräuter, es ist auch in verschiedenen Obstsorten, im Gemüse, es sind Avocados und in vielen verschiedenen Sachen einfach zu finden. Natürlich immer nur in geringen Mengen, aber man weiß halt durch verschiedene Heilkräuter, weil da halt die Forschung schon in den letzten Jahren sehr weit fortgeschritten ist und man sich sehr für das medizinische Nutzen der Heilkräuter interessiert hat und es auch erlaubt war, danach zu forschen, weiß man halt, dass bestimmte Stoffe, die auch in der Cannabispflanze vorkommen, gute Wirkung haben auf die Menschen, ja.
Und da fragt man sich doch natürlich, warum ist es überhaupt noch illegal, oder?
Ja, natürlich fragt man sich, warum ist es illegal. Und das ist halt auch so ein bisschen mein Weg, den Leuten zu zeigen, was eigentlich alles in der Pflanze steckt und dass es nicht immer nur um das typische Kiffergehabe geht und 420 ist so geil, sondern was ist eigentlich alles, ja, was die Pflanze eigentlich für eine Wirkung haben kann auf die Menschen. Und ich finde, man sieht es, wenn man sich dafür interessiert und auch mal die Geringstudien und auch die letzten Meinungen von vielen Patienten in Deutschland reinzieht und anguckt, dann bekommt man einfach mit, dass da viele Leute, die jahrelang Schmerztabletten genommen haben, die abhängig waren oder sind teilweise immer noch von Opiaten, krasse Nebenwirkungen hatten. Ganz viele Probleme hat man mit dem Magen-Darm-Trakt und es denen einfach schlecht geht. Und mit dem ganzen Cannabis sieht man halt in der Pflanze und mit dem Medikament, dass es den Leuten besser geht, dass sie entweder die anderen Medikamente teilweise komplett absetzen können oder halt zum Teil viel weniger nehmen können als vorher.
Aber wenn du dich jetzt schon mal mit den Vorteilen auseinandergesetzt hast du dich auch mit den Gefahren von Cannabis auseinandergesetzt?
Habe ich auf alle Fälle. Ich würde selber sagen, ich habe relativ spät angefangen zu rauchen und muss auch sagen, dass die Aufklärung da halt in gewisser Weise am Anfang völlig gefehlt hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man halt nicht zu früh anfängt mit Marihuana rauchen.
Wann hast du angefangen?
Ich habe mit 18 Jahren angefangen. Okay. Und dann muss ich sagen, ging die Kurve auch steil nach oben seitdem. viel geraucht, eigentlich okay. Immer noch fast täglich. Und ja,
bravo,
nach und nach halt immer mehr für die Pflanze interessiert. Nach den ganzen Jahren jetzt.
In
den
okay, Jahren. Und aber es gibt auf jeden Fall auch Gefahren, oder? Wenn man oder ist es nur, wenn man zu früh raucht?
Also es gibt Gefahren. Ich würde jetzt nicht sagen, wenn man zu früh raucht. Es gibt natürlich immer Menschen, in denen vorher aber auch schon durch Vererbung oder einfach in den Genen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu oberflächlich, aber ich beschreibe es jetzt einfach mal so, in den Genen liegt, dass sie vielleicht psychische Probleme haben könnten oder sie sind halt auf jeden Fall anfälliger, manche Menschen als andere.
Okay.
Und ich gerade glaube, wenn man dann gerade in der jugendlichen Entwicklung, ich meine, wenn man mal selber zurückguckt, ist es, hat man sich nach zwischen 16 bis 20 meist nochmal komplett geändert oder teilweise eine andere Ansicht auf Leben bekommen. Und ist ein Stück reifer und dieser Prozess geht ja immer weiter. Und wenn man da halt schon im frühen Stadium anfängt zu kiffen, verunsichert es die Leute und es geht halt auch sehr stark auf die Psyche. Und ich glaube, das ist halt
für... Ah, da glaubst du auch dran, ja?
Ja, da ist also gerade bei THC, was ja bewiesen ist, dass es psychoaktiv wirkt. Mhm. Und ich glaube, dass das schon bei manchen Leuten dann sich negativ auswirken kann. Aber sonst, es gibt noch keinen Toten von Cannabis, ja. Wie du ja auch weißt. So. Und wenn man sich mal anguckt, wie früh die Leute anfangen zu trinken und Alkohol zu sich zu nehmen, was eigentlich viel, viel schlimmer ist, so denke ich eigentlich an sich sind die Auswirkungen von Cannabis geringer.
Auf jeden Fall.
Und trotzdem ist es halt verboten in Deutschland.
Ja, also ich habe da auch letztens eine Studie gelesen, das ist zwar weltweit, und ich glaube, weltweit gibt es, glaube ich, über 600.000 Tote durch Alkohol. Und dann gibt es auch noch die Zahlen, dass es unterschiedliche Drogen sind. Ne? Und wenn man die unterschiedliche Drogen addiert, zusammen addiert, dann ist die Anzahl der Tote immer noch geringer als die Anzahl der Tote von Alkohol. Das ist ja einfach krass so. Ne? Ja, also natürlich, weil es wahrscheinlich legal ist, aber es ist trotzdem jetzt... Nicht besonders gut.
Ja, es ist nicht besonders gut und ich meine, wenn man sich mal, also ich habe selber in meiner Familie einen Fall, dass sich jemand totgetrunken hat.
Echt?
Und okay, habe halt selber in der Familie die Erfahrung gemacht und ich meine, wenn man sich mal in unserer Gesellschaft anguckt, also ich meine, gut, wir sind in Berlin, da ist das Thema Cannabis mittlerweile schon ein bisschen offener, aber wenn man sich sonst mal überlegt, ich zum Beispiel, wenn ich mal längere Zeit sage, ich mache mal eine Alkoholpause, auch nicht auf Partys oder so, dann trifft man irgendwie, geht auf den Geburtstag und wird quasi stigmatisiert, weil man keinen Alkohol trinkt und alle fragen einen, ey, was ist denn mit dir los? Und halt auch so die Auswirkungen von Alkohol sind schon sehr, sehr gravierend, finde ich. Und das ist halt auch ein großes Problem und das wird aber einfach so hingenommen und mir sind jetzt persönlich keine heilenden Wirkung von Alkohol bekannt. Ich glaube, man sagt, das ist vielleicht gut für die Haare. So, manchmal sagt man so, habe ich schon mal gehört. So
ich glaube, ein Glas roter Wein soll gut für die Durchblutung sein.
Für die Durchblutung, ja, aber ich glaube auch nicht jeden Tag jetzt. Also ich meine natürlich, wenn man jetzt jeden Tag 5-6 Joints raucht, das ist auch nicht super gut gesund für die Lunge.
Das würde ich jetzt... das wage ich jetzt zu bezweifeln, dass es schlecht ist, wenn man fünfmal einen Joint.
Naja, nicht schlecht, ich meine nur halt für die Lunge, dadurch, dass man raucht, gerade ja, wenn man mit Tabak raucht, also da gibt's natürlich mittlerweile das auch schon viel, Fall. Viel bessere Möglichkeiten, das Ganze vaporisieren und das ist halt auch wieder ein spannendes Thema, das wusste ich, bevor ich mich so ein bisschen intensiver mit dem ganzen medizinischen Wirkung von Cannabis beschäftigt habe, ist, dass wenn man halt einen Joint raucht, dass die Glut vorne ungefähr auf 600 Grad erhitzt, 500 bis 600 Grad, und da gehen halt relativ viele Wirkstoffe aus dem Kraut, sage ich mal, heraus.
Ah,
weil die schon viel zu viel verdampfen. Deswegen habe ich auch bei manchen Terpen die Siedepunkte mit dazu geschrieben, so, weil es halt schon wichtig ist, ab welchem Siedepunkt die Terpene dann verdampfen. Der Siedepunkt ist halt der Punkt, wo die Moleküle sich quasi in den Wirkstoffen verändern, also wo zum Beispiel auch THCV zu THC wird. Mhm. Und, ich meinte THCA.
Okay.
Zu, also in der Pflanze, musst du dir vorstellen, in der getrockneten Blüte des Cannabinoid zum Beispiel auch und auch die Terpene haben halt eine bestimmte Molekülstruktur und durch Erhitzung, also durch den Siedepunkt quasi, wenn sie den Siedepunkt erreichen, fangen sie an zu schmelzen oder verändern ihre Strukturformel und so wird zum Beispiel THC eigentlich erst psychoaktiv.
CBD sind doch dann praktisch diese Terpene und
auch vorhanden. Naja, es kommt auf die, genau, es kommt halt auf die Pflanze erstmal drauf an, was ist für eine Sorte, wie viel THC, wie viel CBD-Anteile sind da drin. Und die haben aber natürlich auch, also es kommt jetzt nicht nur, also jede Pflanze hat ja nicht nur CBD und THC-Moleküle, sondern viele verschiedene andere. Und es ist einfach halt spannend zu sehen, wie diese einzelnen Cannabinoide haben alle eine andere Wirkung, unterschiedliche Wirkung. Und auch in der CBD-Sorte sind dann, also in der hochprozentigen CBD-Sorte, sind auch verschiedene Terpene drin. Kommt also, man muss sich eigentlich vorstellen, jede Cannabis-Sorte, so, die es mittlerweile gibt, und es sind ja einige, haben eigentlich ihren eigenen genetischen Fingerabdruck.
Okay.
Genau. Und haben halt ein bestimmtes Terpenprofil, haben bestimmte Flavonoide in sich. Und es ist halt aber durch das Verbot so, dass es sehr wenige Forschung darüber gibt und meist sind halt die Prozentanteile auch sehr unterschiedlich. Also manche Terpene sind nur zu 0,2 Gramm, sage ich mal, enthalten oder nur sehr gering.
Aber die führen doch jetzt mittlerweile Forschungen durch für den medizinischen Cannabis, oder? Wenn nicht, das wäre schlecht eigentlich.
Es gibt in die Richtung natürlich schon Forschung. Wenn man sich mal anguckt, werden auf vielen Seiten einige israelische Forscher genannt.
Ja, Israel ist auf jeden Fall auch sehr weit.
Genau, Israel ist da auf jeden Fall sehr weit. In Holland ist es schon in die Richtung gegangen. Das Betrokan kommt ja aus Holland und wird halt mit vom Gesundheitsministerium da aus genau, Ministerium.
Welche Länder liefern denn eigentlich Deutschland für den medizinischen Cannabis?
Deutschland momentan ja noch gar nicht. In Deutschland wird ja noch gar kein medizinisches Cannabis angebaut.
Nee, aber ich meine, in Deutschland werden doch importiert, oder dann, die medizinischen
Cannabis? Importiert, genau. Ja.
Ach so. Und welche Länder importieren denn nach Deutschland oder exportieren?
Hauptsächlich der Hauptexporteur ist jetzt mittlerweile aus Kanada, sind die Firmen aus Kanada, die großen, die man kennt.
Okay.
Und dann halt noch aus Holland auf jeden Fall.
Okay.
Die sind halt auch, also seitdem medizinisches Cannabis, seit 2007 gab es dann den ersten Patient, der MS erkrankt war und der medizinisches Cannabis bekommen hat. Und der hat es dann, also seit 2007 war es dann eigentlich immer Holland, Betrokan. Die verschiedenen Sorten gibt es auch schon länger halt. Und die Holländer haben ja eh allgemein auch mit den Coffeeshops, sage ich mal, ein bisschen besseren Umgang, liberaleren Umgang. Und da ist halt, die sind schon sehr lange dabei.
Und Amerika nicht?
Aus Amerika, also es gibt eine Firma, die aus Amerika kommt ursprünglich und die bauen aber mittlerweile auch in Kanada hauptsächlich an.
Dann entstehen, weil es einfacher ist, ne?
Genau, es entstehen sehr große Anlagen in Dänemark und in Deutschland sind ja jetzt auch drei Lose vergeben worden im letzten Jahr und dann.
Also gibt's dann künftig deutsche Firmen?
Ende dieses, das sind auch kanadische Firmen. Ein deutsches Startup, das kommt hier aus Berlin.
Ah, nicht aus Köln, okay.
Genau, du meinst Cannamedical?
Ja,
genau. Ja, genau. Nee, die haben kein Los gewonnen für den Anbau.
Shit.
Ja.
Ey, aber ganz ehrlich, Deutschland verpassen doch sehr viel Chancen, Geld zu verdienen, oder? Von dem Cannabismarkt.
Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall. Auch wenn man sich jetzt mal so umguckt, Italien fängt jetzt auch langsam an, immer mehr liberaleren Umgang beim Cannabis.
Ich meine, wie viel Arbeitsplätze da geschaffen werden können?
Ja, einige, viele. Also bestimmt tausende Arbeitsplätze. Und ja, es ist halt auch wichtig, ich kann es auch nicht so richtig verstehen. Ich meine, wenn man sich auch mal so die Geschichte damals noch von Deutschland anguckt, auch vorm Ersten und vorm Zweiten Weltkrieg, da war Hanf einer mit der meisten, also Nutzhanf, eine mit der meist angebautesten Sorten in Deutschland, die man halt für verschiedenste Sachen genutzt hat, weil allgemein auch die Pflanze, also mir geht's ja nicht nur um die weibliche Pflanze, so den Blütenstoff, sondern allgemein auch um die ganze Pflanze, auch die männliche Pflanze, man hat so, kann so viele Sachen damit machen und viel, viel nachhaltiger als jetzt einige Methoden, die es halt auf dem ganzen Markt gibt. Und da könnte halt Deutschland auch den Bauern, sage ich mal, viel besseren Zugang dazu geben, dass man einfach wieder viel, viel mehr in der Wirtschaft aufs Nutzhanf sitzt. Genau.
Ja, weil Nutzhanf, also ich glaube, Nutzhanf anzubauen, ist es auch nicht so einfach, glaube ich. So was die Bedingungen angeht. Also
es gibt, glaube auch hier in der Nähe in Brandenburg gibt schon seit einigen Jahren ein paar Bauern, die Nutzhanf auch anbauen. Und ich glaube ehrlich gesagt, so schwer ist es gar. Also es ist jetzt nicht so schwierig, wie eine schöne weibliche Pflanze hochzuziehen. Und ich sag mal, gerade bei den ganzen Medizinsorten ist es ja dann nochmal komplizierter. Die pflanzen ja zwar einen großen Stil an in ihren Facilities, aber du musst ja da immer die gleichen medizinischen Werte, es ist ja immer noch ein Medizinprodukt so, und du musst immer halt den gleichen THC-CBD-Wert finden, als dass du das Medikament auch ausgibst. So viel Werte, wie es hat, da kannst du dann höchstens in der letzten Probe 10% nach oben oder unten abweichen.
Okay, aber letztendlich sind die Strains von den Medizin und Cannabis sind ja dieselben, die man auch sonst in Coffeeshop bekommen kann, oder nicht?
Genau, es sind dieselben Strains. Das Problem ist aber, oder was heißt das Problem? Das ist halt noch so ein bisschen schade, oder ich finde, da könnten die Firmen auch noch ein bisschen mehr Aufklärung für die Patienten leisten, ist, dass die Firmen die Sorten, die Strains, die dahinter stecken, natürlich ungern öffentlich preisgeben.
Ja klar, weil sonst kaufst du dann nicht mehr bei denen.
Genau, sonst kaufst du erstmal nicht mehr bei denen, und es könnten ja auch dann die anderen, also ich sag mal, wenn ein Medikament gut ankommt und viele Patienten das haben wollen, dann werden die Firmen schon dafür sorgen, so dass sie dann ihre Sorte, die dafür zuständig ist, so geheim zu verhalten, wie es geht. Und da sind dann halt aber Sachen, was ich vorhin meinte mit dem Fingerabdruck. Mhm. Wenn sie da mehr Sachen veröffentlichen, könnte man relativ einfach herausfinden, welcher Strain doch wirklich dahinter steckt. Und mittlerweile gibt's ja auch schon Sachen, also es gibt ja Leute, die auch in Spanien kann man relativ easy oder einfach auch sein Cannabis testen lassen, das medizinische Cannabis.
Ah, okay.
Und weiß dann halt viel, viel mehr als hier in Deutschland darüber.
Cool.
Ja. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall.
Du wolltest auch was mit den medizinischen Cannabis erzählen, dass es mit Gamma Ray bestrahlt wird oder so, oder?
Ja, genau. Das hat man ja auch vor kurzem mitbekommen. Das ist halt auch wieder, was ich auch gerade meinte, mit den gleichen Werten, die man erreichen muss, immer bei den Pflanzen. Setzt man oder und weil es halt immer, es muss halt immer ein Medizinprodukt sein, es hat halt auch nur meist so eine Haltbarkeit von 6 bis 8 Monaten, je nach Blüte.
Ich glaube nicht die Blüte, sondern
wie es verpackt ist, also man kann es, glaube ich, dann irgendwie.
Nee, ich glaube, dieser Haltbarkeitsdatum ist eher die Haltbarkeit des Rezeptes. Also das heißt, dass du diese Cannabis nur für 6 Monate oder so verwenden kannst und danach gilt es nicht mehr als medizinisches Cannabis. Es ist nur geldmacherei, finde ich.
Ja, aber theoretisch, man kann es ja immer noch rauchen. Es wird einem ja nicht weggenommen. Du musst es ja, glaube ich, nicht zurückgeben, oder?
Nee, du musst nicht zurückgeben, aber dann gilt das nicht mehr als medizinisches Cannabis. Also das heißt, wenn du erwischt wirst, dann gilt das nicht mehr.
Aber du hast ja dann trotzdem, also meist dann neue.
Nee, das gilt nur der Datum auf der Verpackung.
Okay, wusste ich, habe ich auch noch nie
das
gehört.
Das ist
richtig krass, ja.
Das finde ich echt unverschämt eigentlich.
Na.
Ich meine, wieso sollte dann ein Medizin, wenn es die, wenn die Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, dann ist es illegal, das zu besitzen.
Weiß
ich meine?
Ja, aber habe ich noch nie so gehört.
Wirklich,
aber erstaunt mich, oder? Es zeigt ja auch wieder,
wie. Also zumindest, ich war dann letztens smoken mit einem Kumpel von mir, der hat ja auch ein bisschen Cannabis.
Ja.
Und der hat immer tatsächlich auf dem Verpackung ein Haltbarkeitsdatum, wie lange das Rezept gilt quasi.
Ja.
Also das Rezept musst du sowieso innerhalb 7 Tage quasi einlösen, weil sonst musst du nochmal zum Arzt. Und das ist sowieso schon ziemlich krass, weil teilweise Apotheke muss ihn ja dann erstmal bestellen, ja, weil die haben ja
die haben ja dann einfach nichts,
und
das ist halt auch ein ganz großes
Problem. Und die Apotheke teilweise achten eher auf, wann
können die Firmen liefern, oder?
Wann können die Firmen liefern und nicht, wann du zur Apotheke gehst. Also das heißt, zur Not musst du dann nochmal zum Arzt gehen, noch ein Rezept holen und dann erst zur Apotheke wieder. Und das ist halt ziemlich stressig halt, ne?
Ja, aber das, wenn das Rezept abgelaufen ist, ne? Meinst du jetzt?
Ja, genau.
Aber das ist, glaube ich, ja bei vielen Rezepten so, ne? Aber ich meine, wenn du die Medikamentendose hast, so an sich, dann ist es doch. Oder meintest du das auch, wenn auf der Dose?
Auf der Dose gibt es ein Haltbarkeitsdatum und ein Rezept gibt's.
Ja, das mit dem Rezept so hätte ich mir jetzt vorstellen können, aber das mit der Dose finde ich schon ganz schön.
Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir total
abgedriftet.
Abgedriftet. Genau, wegen dieser Gamma-Bestrahlung
jetzt. Genau. Und zwar wird es halt mit Gamma-Strahlen bestrahlt, damit, also es wird zum Beispiel auch mit Lebensmitteln, Kartoffeln werden teilweise mit Gamma-Strahlung bestrahlt, wusste ich vorher auch alles nicht. Tees, also viele Kräuter auch, damit die haltbar gemacht werden einfach. Das Haltbarkeitsdatum der Blüte verlängert sich dann halt quasi und die mikrobiologische Feinbelastung.
Und welche Auswirkung halt hat dann diese Gamma-bestrahlte?
Also man sagt eigentlich keine große. Also es ist auf jeden Fall nicht gefährlich für den Mensch so und es verändert auch nichts an den Blüten werden. Also die werden davor und danach getestet, soweit ich weiß. Und wenn sich dann halt am THC, CBD-Gehalt nichts verändert hat, kommt die einfach in den Markt dann, genau.
Okay.
Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, man sollte sich dazu nicht zu viel Sorgen machen, weil, wie gesagt, es werden so viele andere Sachen auch bestrahlt, die man schon seit einigen Jahren zu sich nimmt und das ist halt nur eine ganz geringe Strahlung, ist jetzt nicht dolle Strahlung, die groß schädlich ist, macht halt einfach nur die Sachen ein bisschen länger haltbar und dadurch, dass es gerade ein Medikament ist, muss man halt auch voll vorsichtig sein, damit es halt nicht schädlich ist für Leute, die vielleicht ein angeschlagenes Immunsystem oder sonstiges hätten.
Okay. Ja. Ich glaube, das ist sowieso dann viel besser, als was man sonst auf der Straße bekommt. So.
Ja, würde ich auch behaupten, genau.
Ja, ist zumindest Bio wahrscheinlich. Ne? Aber mich interessiert ja auch, also ich bin ein BWLer, deswegen interessiert mich immer so der Wirtschaftlichkeit einer Branche halt.
Ja.
So, ne? Und man liest ja immer zum Beispiel, dass der Cannabismarkt groß ist, also für die medizinische Verwendung. Ist es so? Ist es so groß, wie man immer liest, oder ist es noch größer?
Also ich glaube, es ist momentan noch schwierig zu sagen. Mhm. Ich meine, wenn man sich mal den kanadischen Markt so momentan anguckt, da lief ja auch erst alles auf heiße Phase und alle Firmen sind expandiert und viele Leute angestellt und viele, viele andere kleinere Firmen aufgekauft und da läuft der Markt ja jetzt auch nicht so, wie man damit gerechnet hätte. Mhm. Und es ist in Deutschland momentan noch schwierig zu sagen, wenn man sich mal die Patientenzahlen anguckt, die gehen eigentlich immer weiter nach oben. Mhm. Ich glaube, bei letzten Statistiken, was ich so gelesen hatte, waren es, glaube ich, so 60.000 Patienten mittlerweile oder sogar noch mehr. Ich weiß nicht, ob du da Zahlen im Kopf hast.
Nee, leider nicht.
Und also die Tendenz ist steigend und auch bei den Leuten, die es verschrieben bekommen, bleiben, glaube ich, über 50% auf jeden Fall, weiß jetzt die genaue Prozentzahl nicht, aber
die
Patienten dann beim Medikament Cannabis.
Und die sind nicht alle Jugendlichen, ne?
Und es sind nicht alle Jugendlichen, genau, also der Trend geht ja auch bei vielen Älteren dahin und wenn man sich jetzt auch mal so den Markt mit den CBD-Produkten und den CBD-Ölen anguckt, spricht ja dann schon eher die breite Masse an.
Okay.
Also da gibt's ja unterschiedliche Menschen mittlerweile, die, also zumindest Leute, die ich kenne, sage ich mal, die CBD-Tropfen zur Regeneration oder sonstiges halt benutzen. Genau.
Ich glaube, das wird einfach irgendwann so viele Patienten sein, dass die Regierung sagt, ey, weißt du was, also wir können es eh nicht kontrollieren, soll einfach alles legalisiert werden.
Ja, ich hoffe auch, dass es dahin geht. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es noch früher passiert und schneller passiert, weil
was
ich finde halt auch gerade
2 Jahre.
Ja, 1-2 Jahre von mir aus gerne. Also zumindest, dass es ein bisschen gelockerter wird, so dass es meine Vorstellung wäre zum Beispiel so ein bisschen wie in Spanien teilweise so mit Social Clubs, wo man halt hingehen kann.
Aber die Daniela Ludwig meinte, solange sie im Amt ist, will sie das Gesetz überhaupt nicht auflockern.
Ja, Daniela Ludwig ist ein ganz schwieriges Thema, leider muss man sagen, was in den letzten Jahren bei den Drogenbeauftragten halt auch immer schon echt schwierig war.
Aber warum,
ne? Ja, gute Frage, ich weiß es auch nicht, aber deswegen hoffe ich einfach gerade auch vielleicht mit einer neuen Regierung dann, wann in 2-3 Jahren sind wieder Wahlen und dass sich dann einfach was ändert und ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wird, weil in meinen Augen halt auch ganz normale Bürger, die ihr Leben nachgehen und nichts Kriminelles machen, trotzdem kriminalisiert werden und teilweise stigmatisiert werden. Bei einer Sache, die eigentlich, wie gesagt, viele positive Eigenschaften hat. Gerade medizinisch, therapeutisch. und halt auch entspannt. Also es gibt viele Menschen, denen es auch einfach gut tut. Mhm. Und in meinen Augen ist es nicht so schädlich wie täglich sein Feierabendbier und dann Wochenende dann vielleicht doch mehr Bier zu trinken oder Alkohol allgemein.
Aber deine ehrliche Meinung, wie ist es in der Cannabisbranche zu arbeiten?
Ja, ist schon sehr spannend, alles mal zu sehen. Ja. Im Ganzen, man kriegt natürlich noch mehr
Verständnis. Die Leute sind auch chilliger, ne? Muss man schon sagen. Oder zumindest, was wir so erlebt haben, weil wir auch in der Freizeitbereich tätig sind. Und wenn man zum Beispiel aufs Cannabis geht oder so, da finde ich einfach cool, wie das Geschäft abgeschlossen wird. So.
Ja, aber das ist halt, glaube ich, auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob da die ganzen großen Medizinfirmen
Nee.
Und das ist halt dann auch nochmal eine andere Atmosphäre. Aber klar, es ist halt ein relativ junges Unternehmen. Es ist gerade alles am Wachsen und bleibt halt einfach spannend zu sehen, wo das hingeht. Und es ist schon spannend, halt nochmal so das als Geschäft richtig so mitzubekommen auch.
Ja. Das auf jeden Fall, aber was mich interessiert ist, also sind die Leute dann in Anzug da oder?
Nein, ist mega entspannt, also selbst unsere Geschäftsführung und alle Kollegen, das ist schon eine sehr,
auch alle
ich würde eher sagen, ist halt ein bisschen Startup-Atmosphäre.
Okay. So.
Genau, man hat halt Pausenraum zusammen, macht auch nach der Arbeit mal viele Sachen zusammen.
Okay.
Ja, relativ jung.
Und sind die alle chiller meistens?
50-50, würde ich sagen.
Okay. Ja. Okay, krass. Also das heißt, es gibt auch Leute, die dann eigentlich nicht kiffen, aber die in der Branche arbeiten.
Ja, genau. Ja.
Und
viele halt, die schon sonst jahrelang bei anderen Pharmafirmen gearbeitet
haben. Stimmt, das ist ja quasi wie eine Pharmafirma.
Genau, ist richtig. Ja, ist ja auch eine Pharmafirma. Genau, das ist halt dann auch nochmal spannend zu sehen, wie das eigentlich alles abläuft und an was für Sachen man sich da wieder halten muss als Firma und
Okay, und
wie lächerlich es teilweise auch ist, manche Behördengänge so für die ganzen Firmen.
Zum Beispiel?
Ich finde also die ganzen, ich glaube, jede Firma muss jedes Mal eine Lizenz beantragen, wenn sie das Gras importieren wollen. Mhm. Und das dauert dann meist so 2-3 Monate. Dadurch gibt es ja halt auch die Lieferengpässe. Dann in den Ländern, aus denen es dann kommt.
Für jedes, Mal oder was? Die müssen
auch wieder eine Lizenz beantragen, dass sie es wieder ausgeben dürfen und das dauert halt alles deswegen und dann gibt's halt immer wieder Verzögerungen und alles und ist halt schon, ja.
Ja, und die Patienten warten halt hier drauf.
Ja, genau, richtig. Und deswegen, ich bin froh, dass es jetzt losgeht, also Ende dieses Jahres, Mitte dieses Jahres soll es ja dann das erste medizinische Cannabis, was in Deutschland angebaut wurde. Deutsche Qualität.
Es wird auf jeden Fall gut.
Soll es dann mal geben, genau. Und es bleibt auch spannend zu sehen, wie das dann wird. Und das ist halt auch mal auch ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich.
Ab wann ist der Beginn nochmal?
Ich glaube, es geht so Mitte, Ende Jahres soll es die erste Ernte geben.
Ah, schon Ernte, nicht der Anbau.
Der Anbau läuft schon, ja.
Okay. Ja, krass. Und ist diese Auslösung, diese Ausschreibung, ist es jedes Jahr eigentlich?
Ich glaube, das war jetzt zum ersten Mal und soll dann in einem Rhythmus, ich weiß gar nicht, ich glaube für 4 Jahre gelten die Lose jetzt für die 3 Firmen.
Und diese 3 Firmen, die jetzt gewonnen haben zum Beispiel, die dürfen auch erstmal nur 4 Jahre anbauen,
genau, oder? Die haben jetzt eine Lizenz.
Wow, und dann die müssen dann nochmal immer neu gewinnen.
Und dann wird es wahrscheinlich ein neues Verfahren geben oder man sagt halt, dass die Firmen weitermachen können und es noch andere neue Lose dazukommen. Also ich hoffe, dass der Schritt in diese Richtung geht, aber ja.
Das aber was machen denn die Firmen, wenn die nicht mehr gewinnen dann?
Ja, es bleibt die Frage, also klar, ich glaube, das ist halt auch natürlich ein bisschen Hoffnung dabei, dass gerade auf dem europäischen Kontinent noch mehr Länder sich öffnen und dass gerade den Menschen noch mehr Zugang auch zu medizinischem Cannabis gewährt wird. Und dann kann man ja halt die Länder, also da steckt schon einiges an Geld drin so. Und ich glaube halt, wie gesagt, nicht, dass die Firmen gerade in Deutschland die Facilities jetzt einfach so bekommen haben, sondern da wurde halt schon natürlich auch aufs Finanzielle und auf die Zukunft so ein bisschen geachtet in dem Losverfahren. Das ging ja auch. Ich glaube, es wurde sogar einmal, wurde einmal ausgeschrieben, dann hat eine Firma geklagt, weil es einen Fehler in der Ausschreibung gab.
Kennst du dich mit den Kriterien aus eigentlich von der Ausschreibung? Was müssen die Firmen liefern eigentlich?
Also ich glaube, das war jetzt so ein ganzes erstmal Konzept, dann wahrscheinlich, was für Sorten man anbauen will, wie viel Kilo. Und ich glaube halt auch, dass eine Rolle spielt halt so die Sicherheit und viele andere Sachen haben da, denke ich mal, eine Rolle gespielt. Gerade halt auch Sicherheit wird ein großes Thema gespielt haben.
Okay.
So, und dann, wie die ganze Anlage dann aufgebaut ist und alles, ja.
Ja, auf jeden Fall. Auch mit, ich meine, das ist ja auch Geld halt, ne? Und klar, wenn man weiß, wo die ganzen Anbau da gebunkert wird, das ist echt ein gutes Ziel halt, ne?
Ja.
Für Kriminalität auch halt.
Ja, genau, natürlich. Deswegen wird es, denke ich, alles auch eine Rolle gespielt haben. Und dann hat man halt entschieden, nach was man dann da genau im Endeffekt entschieden hat. Ja.
Weil manchmal meine Freunde und ich so, wir halt fragen uns, okay, sollen wir was mitmachen so bei der Ausschreibung? Und aber ich glaube, das ist eher also richtig schwierig. Also ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt, ja, tatsächlich.
Ja, ich glaube, du musst halt schon auf jeden Fall auf dem Medizin-Cannabis-Markt vorher Fuß gefasst haben, so ein Stück weit, oder eine Firma gegründet haben.
Und diese
Firma. Kannst du halt jetzt, also du kannst dich nicht einfach so als einfacher Mensch, glaube ich, mal relativ einfach auf so eine Facility oder so ein Los dann bewerben.
Kannst du nicht,
doch. Nee, kann man nicht.
Nee, ne?
Ich glaube, es ist schon schwierig. Also du brauchst auf jeden Fall viel Geld, würde ich sagen.
Das auf jeden Fall.
Und dann, ja. Aber wie gesagt, also ich würde behaupten, es ist schon eher schwierig, so als Privatperson
okay.
So ein Los zu gewinnen.
Jetzt habe ich vergessen. Ah, jetzt. Wir drehen noch einen, oder?
Ja, gerne.
Und in der... Ich kann auch drehen, wenn du magst.
Ja, ich mach das schon. Okay. Ja.
Du kannst auf jeden Fall richtig gut. Also vielleicht mache ich ein Foto von einem Joint, weil der sieht echt schön aus. Die Firmen, zum Beispiel diese Cannabis-Firmen, was machen, also die haben dann quasi zum Beispiel so ein Lab und die testen dann die unterschiedlichen Sorten und dann gucken, was besser für bestimmte Krankheiten ist. Oder wie funktioniert das eigentlich? Oder wie wissen die Firmen, welche Sorten für welche Krankheit gut ist, wenn es nicht genug Studie gibt?
Also nach was die Firmen ihre Sorten genau aussuchen, weiß ich nicht. Also mittlerweile, es geht halt natürlich da auch so ein bisschen danach, nach der Beliebtheit. Ne? Man sieht ja jetzt mittlerweile dann, was die Menschen für Sorten, was sie für Sorten mögen. Und dann wird halt geschaut, okay, wir versuchen eine Sorte zu finden, die immer relativ einfach zu züchten ist und immer ungefähr die gleichen Werte relativ einfach hervorruft. Ah, okay. So, also es muss ja halt immer, sage ich mal, 20% THC unter 1% CBD. Da muss ja dieser Wert beim medizinischen Cannabis halt auch, wie gesagt, immer eingehalten werden. Mhm. Und kann halt nicht. Und man muss halt erstmal eine Sorte finden, die halt genau diese Werte und dann auch immer konstant anbaut. Genau. Und dann, wie gesagt, wird halt, denke ich, auch geguckt, so nach dem finanziellen und nach dem Patientenverlangen, welche Sorten gehen am besten, die baut man dann am meisten an.
Okay, also das heißt, ich würde einfach nur gerne den Ablauf verstehen. Also das heißt, ich würde nur gerne den Ablauf nochmal verstehen. Also das heißt, diese Cannabis-Firmen, die verkaufen dann an Krankenkasse oder wer zahlt euch dann?
Die Firmen werden bezahlt, die verkaufen das halt hauptsächlich an einen Apotheker. Der Apotheker rechnet es wiederum mit der Krankenkasse ab.
Verstehe, okay.
Und so geht halt quasi der Geldkreislauf.
Und wer entscheidet dann eigentlich dann, die Patienten dürfen ja eigentlich nicht aussuchen, was die wollen, oder? Welche Sorten?
Schlussendlich entscheidet es eigentlich der Arzt. Genau. Okay. Der Arzt verschreibt halt eine bestimmte Sorte. Dann kommt es aber im Endeffekt, so wie ich das mitbekommen habe, noch auf den Apotheker an. Also wie du auch schon meintest, manche Apotheker kaufen eher die Sorten, die gerade in dem Moment geliefert werden können.
Okay.
Und der Arzt verschreibt aber eine ganz andere Sorte. Und dann dann hat im Endeffekt manchmal der Apotheker, nimmt man halt die Sorte, die jetzt da ist und nicht die verschriebene.
Okay.
Genau.
Aber das heißt, wenn der eine Arzt ein Strain bevorzugt, dann ist es doch scheiße für die anderen, oder? Weil die verlieren dann Umsatz. Weil ich will einfach nur diese Wettbewerbsbedingungen ein bisschen verstehen.
Also ich glaube, so bei den Ärzten allgemein in Deutschland ist es momentan noch so, dass viele sich gar nicht so richtig damit auskennen.
Ja, okay.
Und ich glaube, es gab noch nie bei einem Medikament so einen, ich würde es jetzt mal Patientendruck nennen.
Mhm.
Also, dass der Patient zum Arzt geht und sagt, ich habe die und die Probleme und hätte gern das und das Medikament. Und dadurch werden sie jetzt immer offener oder interessieren sich teilweise mehr dafür. Und aber wiederum gibt es halt auch viele Ärzte, die komplett es ablehnen, weil es jahrelang als die Droge, die Einstiegsdroge und was es nicht alles
glauben
gab.
Glauben die noch, meinst du, die meisten Ärzte?
Es entsteht, glaube ich, mittlerweile echt ein Umdenken, aber natürlich gibt es auch noch Ärzte, die so denken und die sich halt gar nicht groß damit beschäftigen. Aber es wird, denke ich, nach und nach und mittlerweile immer mehr, die sich dafür interessieren, damit auch offener umgehen. Aber ja, ich glaube, die wollen dann halt auch einfach nicht als der Kifferarzt vielleicht beschrieben werden oder so.
Ja, das finde ich scheiße, ne? Weil ich verstehe schon, dass die diese Angst haben, dass vielleicht viele Kifferfreunde dann einfach zu denen gehen und das verschreiben wollen, ne? Aber
genau, ja, und ich glaube, davor wollen, also dass es auch manche Ärzte dann natürlich abschreckt, irgendwie so wahrgenommen zu werden in der Öffentlichkeit. Aber es gibt halt auch schon Ärzte, die sich dafür interessieren und offener sind. Und ich denke und hoffe, dass es nach und nach immer mehr Ärzte werden.
Okay. Ja. Also das heißt, in der aktuellen Marktbedingung für die so Cannabis-Firmen ist es einfach wichtig aktuell, dass du schnell und viel liefern kannst, oder? Weil ich meine, du hast ja nicht unbedingt diese Markenbezug oder Markenbeziehung zu den Kunden, so wie normale Marken.
Genau. Marken. Man darf auch, also es gibt eigentlich auch gar keinen Kontakt so richtig mit dem Endkunden. Es genau. ist ja auch alles verboten und du hast ja eher, wenn dann, mit den Ärzten und Apothekern Kontakt.
Und dann ist es auch
auf Marketing. Und dann kommt, wie du halt, sagst, ne? Genau, es kommt auf Marketing an und natürlich halt, wer kann wann liefern. Das ist halt eigentlich so Standpunkt Nummer 1, würde ich sagen. Weil es momentan halt noch so ist, dass es so einen Lieferengpass gibt, dass die Apotheker dann meist das nehmen, was gerade vorhanden ist oder was man einkaufen kann, genau.
Okay. Cool. Vielen Dank nochmal für diese Insights.
Was? Aber kann es dann sein, dass ich jedes Mal, wenn ich mir wieder ein Rezept hole, dass ich dann einen anderen Strain erwische, weil die Firma gerade das liefern kann? Oder wird dann wirklich versucht herauszufinden, also dass ich das nächste Mal wieder hinkomme und der Arzt dann wirklich sagt, und hat gewirkt, also wird dann auch mal eine andere Strain ausprobiert?
Ja, natürlich, also man, es sind ja jetzt nicht immer,
halt nie, welcher das genau ist, es ist halt dann
von genau, aber man weiß, also man kann sich auf den Internetseiten und im Internet halt schon ein bisschen belesen und was da ungefähr in der Sorte drin ist und die Firmen machen halt teilweise, also so die, sag mal so, die Hauptterpenen werden, die kriegt man schon relativ einfach heraus. Und wenn man, ich sag mal, wenn man dann ein gutes Feeling hat dann bei dem Cannabis oder auch ein schlechtes, dann muss man halt auch offen mit dem Arzt reden und dann kann man halt auch andere Sachen ausprobieren. Es kann dann halt nur manchmal sein, dass dann genau das, die Sorte, also es gibt ja dann mehrere Medizinsorten, die haben zum Beispiel einen THC- und CBD-Wert von 18%, also THC 18, CBD 1%. Und dann wird halt auf eine andere Sorte, die halt gerade da ist, aber denselben Wert hat. Und da kriegt man dann halt aber auch raus, welche Terpene da drin sind, genau. Und da muss man halt jeder für sich selber entscheiden, auch mit, wie man, wie die Sorte einem liegt, wie die einem hilft oder auch nicht.
Genau. Und wie kommt der Preis dann zustande? Wer bestimmt denn den Preis?
Der Preis, gute Frage.
Okay.
Also ich glaube halt, da spielen halt, also die Apotheker einmal eine Rolle.
Okay.
Dann die ganze Gesetzgebung, also es gibt ja für bestimmte Arzneimittel immer.
Also das heißt, es lohnt sich auch, Apotheke zu vergleichen dann wahrscheinlich, ne? Wenn die auch was mitbestimmen können an dem Preis.
Genau, ja. Also der Apotheker kann halt nochmal einen Preis draufschlagen, dann kriegt er halt auch wieder was von den Krankenkassen oder auch nicht. Also kommt ja immer drauf an.
Ja.
Was zurück. Und davor dem Prozess, also bis zur Lieferung zum Apotheker, würde ich jetzt mal überhaupt sagen, machen halt die Firmen grundsätzlich aus. Und da herrscht aber natürlich auch ein großer Preiskampf so. Man weiß, ich glaube, die wissen alle unterschiedlich nicht.
Aber so hoch wie der Preis ist, ich glaube, entweder das wird abgesprochen oder die Nachfrage ist einfach so hoch oder das Angebot ist so wenig, dass die so teuer anbieten können. Also weil medizinische Cannabis kosten in der Regel bei der Apotheke so um die 20 Euro.
Ja,
20
ja,
bis 25 genau. Euro, Mann. Das ist echt fucking teuer.
Das wenn ist du ja jetzt, das Witzige. Sorry, das
nee, alles gut. Wenn du jetzt zum Beispiel wie ich einen Patienten, ich krieg 60 Gramm im Monat.
Ja, Mann.
Das ist abgefahren. Viel.
Das ist abgefahren. Und wenn man sich mal die ganze Geschichte rein anguckt, bis 2017, war das Gramm halt noch für 15 Euro ungefähr zu haben. Auch immer noch relativ teuer natürlich, so, aber immer noch 5 Euro, manchmal ja, noch.
Das macht viel aus, auf jeden Fall 15 Euro.
Oh, also das ist schon, und dann das ist ja relativ witzig, dann gab es ja, ich glaube 2015 oder 16 den Richterspruch, dass 1000 Patienten ungefähr in Deutschland damals, dass die, dass man eine Sonderanbauerlaubnis haben kann, weil jemand gegen den Preis geklagt hat. Mhm. Und dann ging es ja auch auf einmal relativ schnell so, dass medizinisches Cannabis 2017 dann die Gesetzesänderung, dass man es halt medizinisch viel einfacher verschreiben kann und die Krankenkassen die Kosten
tragen. Aber jetzt ist es teurer geworden.
Aber jetzt ist es teurer geworden, ja, weil jetzt auf einmal mehr Leute, glaube ich, halt mitspielen, auch natürlich.
Ja, auch Lieferengpässe dann auch, ne?
Genau, Lieferengpässe und ja, verschiedenste Sachen spielen da eine Rolle auf jeden Fall.
Okay, und welches Land hat das beste Gras?
Ich würde sagen, schwierige Frage. Ich rauche in jedem Land eigentlich das Gras
am liebsten. Ich meine jetzt von den Lieferanten, von den Medizin und Cannabis, die du kennst.
Also jetzt momentan würde ich sagen, sind die Kanadier
ne?
Mit am besten, ja. Ich würde halt echt gern mal das Cannabis in Israel, das medizinische, ausprobieren, weil, was wir ja vorhin auch kurz mal angesprochen hatten, sind die ja auch schon relativ weit, auch in der Forschung.
Ja, es gibt auch viele Krankenhäuser für ältere Leute, die dann tatsächlich einfach Cannabis in deren Alltag zur Verfügung stellen, weil diese alte Leute haben einfach Schmerzen und kiffen halt lieber. Ja, ich meine, wenn du alt bist im Krankenhaus, was willst du machen, außer bekifft zu sein?
Was willst du
mehr? Ist fucking langweilig da. Also von daher, ja.
Macht schon Sinn. Ja, und wie gesagt, es hilft ja auch nachweislich. Also ich glaube halt, die meisten Patienten auch in Deutschland, die es verschrieben bekommen, sind Schmerzpatienten. Und das ist halt für mich, finde ich, auch ein wichtiges Thema so, weil gerade auch, wenn man die USA sich reinzieht mit den ganzen Opiaten und so. Und ich glaube, in Deutschland ist es teilweise halt auch nicht groß anders.
Ritalin.
Da werden vielen Leuten halt verschiedene Medikamente, die halt kranke also Nebenwirkungen haben, wo es den Leuten halt teilweise dann noch viel schlechter geht, was halt noch mehr was auf den Magen oder alles gibt. Und von Cannabis gibt es halt nachweislich nur geringe bis wenige Nebenwirkungen. Und vielen Leuten können dadurch einfach besser leben.
Okay.
Und ich glaube, das ist halt schon entscheidend so.
Und nochmal zu dem Lieferanten, damit ich beim nächsten Mal beim Arzt da sagen kann oder verlangen kann. Welche Sorte ist der kanadische Gras eigentlich? Von Medizin Cannabis, also jetzt Bedrocan oder Baker Street, weißt du das zufällig?
Was für ein Strain direkt dahinter steckt, meinst du?
Nee, welche Strain kommen aus Kanada?
Bedrocan ist aus Holland.
Okay.
Ja, und die anderen sind eigentlich, glaube ich, fast alle, die es in Deutschland gibt, kommen aus Kanada.
Okay.
Ja.
Weil ich habe Baker Street einmal probiert und die sind wirklich gut.
Baker Street, ich glaube, es ist von Canopy.
Gross, ja, das kann sein.
Genau. Und dann haben wir unterschiedlich, es gibt mal viele verschiedene Sorten, aber ich muss sagen, ich habe in meinem Freundeskreis leider keinen Patienten.
Okay.
Und selber, wenn man halt, also man hat gar keinen Zugang zum Cannabis, okay, auch wenn man da arbeitet, so ist.
Ja. Gerade, ich meine, ich teile mein Medikament auch nie mit jemandem. Ne? Cool. Wir kommen jetzt langsam zu Ende.
Ja.
Und am Ende jeder Episode gibt es 5 Kanna-Fragen und die sind immer gleich für alle Gäste. Und das mache ich jetzt mit dir.
Alles klar.
Ich mache das jedes Mal, aber ich habe es auch nicht auswendig gemerkt. Genau. Also, erste Frage. Wie alt und wo warst du, als du das erste Mal gekifft hast? Und wie war der High?
Ich war 18 Jahre alt, war in Kleinmachnow, wo ich aufgewachsen bin in der Nähe, an einem Düppel, so haben wir es früher genannt, an einem Teich, hab da gechillt mit ein paar Freunden.
Welche Saison?
Sommersaison, also Sommer, Frühling, es war auf jeden Fall warm, also es war angenehm draußen und da habe ich meinen allerersten Joint geraucht und muss sagen, dass ich eher Geringhigh war. Also es sagen ja echt viele Leute auch, ne, irgendwie, dass man beim ersten Mal kaum was
gespürt hat. Ich nicht.
Ich war so high. Und ja, dann halt aber irgendwie doch spannend gefunden und nochmal ausprobiert. Und dann, glaube ich, beim zweiten, dritten Mal, da weiß ich aber auch nicht mehr genau, wo das war, irgendwo bei Freunden zu Hause.
Und dann warst du hook.
Und dann war ich hook,
genau. hast du mal so eine längere Pause gehabt eigentlich?
Ich habe damals einmal, als ich noch Fußball auch so ein bisschen gespielt hatte, und dann musste ich noch zur Musterung, aber es war eigentlich schon klar, dass die ausgesetzt wird, also die Wehrpflicht, und musste aber trotzdem hinfahren und hat halt irgendwie keine Lust darauf, dann beim Medizintest wegen Cannabis durchzufallen. Und
ey, wenn es eine Pflicht ist, ist es doch scheißegal, ob du gekifft hast oder nicht, oder? Die mussten dich ja nehmen dann, oder
wie meinst du? Es war ja frei, nee, du musstest ja zur Musterung, nee, du konntest auch ausgemustert werden. Also natürlich, es gab auch Leute, die dann gekifft haben und ausgemustert wurden, so, aber ich hatte damals dann schon Führerschein und mir war das dann alles irgendwie zu unsafe, sondern dachte ich, okay, ich mach mal einen Monat Pause. Mhm. Aber sonst, seitdem eigentlich straight durch. Halt manchmal ein bisschen mehr CBD-Gras als hochprozentiges THC, so, aber grundsätzlich eigentlich durchweg.
Zweite Frage, was war deine letzte Munchies?
Meine letzte Munchies war gestern Abend beim selbstgemachten Tiramisu. Ja.
Geil. Ja. War das gut?
Das war sehr gut, ja. Das hat gut geschmeckt.
Dritte Frage. Mit wem würdest du, wenn du mit jemandem rauchen könntest, egal mit wem, ja, dead or alive, mit wem wäre das?
Ich hätte schon sehr lange, würde ich sehr gerne mal mit Snoop Dogg zusammen einen puffen.
Okay. Meinst du hältst mit?
Ja, genau. die Frage habe ich mir auch schon immer gestellt. Gerade in Amerika, da wird ja auch hauptsächlich pur geraucht. Haut ja auch nochmal gut rein. Aber das wäre schon ein schönes Erlebnis für mich.
Was machst du am liebsten, wenn du high bist?
Am liebsten, also wenn es wärmer ist, bin ich am liebsten draußen mit meinen Jungs irgendwie chillen oder andere Sachen machen, bisschen was erleben, spazieren, Welt erleben. Und ja, wenn es kälter ist, so Winterzeit, schon eher der gemütliche Kiffer, würde ich sagen.
Okay.
Gern zu Hause ein bisschen abchillen. Okay. Munchies genießen.
Hast du immer Munchies?
Nee, nicht immer, aber ich würde schon sagen, dass ich gerade, wenn was Süßes auf dem Tisch liegt.
Bist du eher süßes Munchies-Typ?
Ja, also kommt drauf an, so erst was Süßes, dann was Salziges, immer unterschiedlich so.
Das Ding ist, wenn ich was mit Salziges anfange, ne, dann will ich was Süßes. Und dann, wenn ich was Süßes esse, will ich was Salziges.
Ja, genau.
Es ist so eine endlose Schleife.
Ja,
das ist echt
lieb. Kenn ich das Spiel.
Letzte Frage. Welche Emojis würdest du verwenden, um den Hai in dem Moment beschreiben?
Jetzt in dem Moment Brokkoli, Ahornblatt und Smiley mit Herzen in den Augen.
Geil. Vielen Dank, Mann.
Ja, ich danke dir auch. Hat mir Spaß gemacht.